SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Für das Bürgerkriegsland Syrien gäbe es keinen Plan B.
The only plan B available is return to war,
sagte Friedensvermittler Staffan de Mistura, denn der Plan B hieße wieder Krieg. Der Morgen danach ist kompliziert. Deutschland nach dem Erfolg der rechtspopulistischen AfD. Dazu auch unser Tagesgespräch um eins. Dann ein Knubi aus der Apotheke. Die Stadt Bern probiert für Kiffer was Neues, versuchsweise. Und Lada oder wie es sich so lebt als Auto mit einem schlechten Ruf. So viel schon jetzt. Es lebt sich schlecht, der Bericht aus Russland. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. In Genf geht es in den nächsten Tagen um Syrien, um den Krieg dort und dessen Ende. Es soll also ganz substanziell verhandelt werden, nicht direkt von Kriegspartei zu Kriegspartei, sondern indirekt mit Staffan de Mistura als Pendeldiplomat, der mal mit den einen, dann mit den anderen verhandelt. 2 Wochen etwa dauern diese Verhandlungen um den Frieden. Ich fragte Auslandredaktor Fredrik Steiger, was es brauche, damit diese Gespräche ein Erfolg würden.
Zunächst natürlich vom Kompromisswillen des syrischen Regimes und der syrischen Oppositionsgruppen. Das Regime hat ja in den letzten Tagen erkennen lassen, dass sein Kompromisswille nicht sehr ausgeprägt ist. Man möchte sich etwa von der UNO keine Wahlen vorschreiben lassen. Ganz wichtig ist aber auch, dass die internationalen Akteure mit Einfluss in Syrien hinter diesen Verhandlungen stehen. Dass also die USA, die Türkei und Saudi-Arabien Druck machen auf Teile der Opposition und dass Russland und der Iran Druck machen auf das Regime. Das muss sein, denn sonst haben diese Verhandlungen keine Chance.
Das sind ja extrem viele Bedingungen, die da vorhanden sein müssen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass da was Substanzielles rauskommt?
Auf mich hat der UNO-Friedensvermittler Staffan de Mistura heute Vormittag ein bisschen optimistischer gewirkt als in den vergangenen Jahren, als bei früheren fruchtlosen Versuchen. Und der Grund dürfte wahrscheinlich darin bestehen, dass erstmals überhaupt in Syrien eine Waffenruhe einigermaßen hält im Moment und dass die humanitäre Versorgung belagerter Städte verbessert worden ist. Das war ja eine wichtige Forderung der Opposition. Aber de Mistura, der Friedensvermittler, hat jahrzehntelange Erfahrungen in Krisengebieten. Er ist nicht naiv und hat bereits gesagt, natürlich werde man in den nächsten Tagen viele Sabotageversuche erleben, aber trotzdem müsse man am Versuch zu verhandeln festhalten, denn es gäbe schlicht keine Alternative. Der Plan B, so sagte er, wäre die Rückkehr zum Krieg, möglicherweise noch blutiger als bisher.
Also ist es aus Ihrer Sicht mehr als das Leben nach dem Prinzip Hoffnung?
Es ist sehr, sehr viel Hoffnung dabei, aber ich denke schon, dass de Mistura mindestens eine Art Fenster der Gelegenheit, Fenster der Hoffnung, Fenster der Öffnung sieht. Sonst würde er nicht versuchen, wirklich ab heute über die Substanz, über die harten politischen Fragen zu reden. Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, das wird man relativ rasch sehen im Verlauf der nächsten 10 Tage, denn so lange sollen diese Gespräche zunächst mal dauern.
Fredrik Steiger über den Auftakt der Syrien-Friedensgespräche in Genf. Von Hoffnung reden, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, das soll auch Zuversicht vermitteln in einem Krieg, der so viele Verzweifelte hinterlässt. Die Zivilbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder. Mehr als 8 Millionen Kinder, fast 80% aller syrischen Kinder, seien vom Krieg betroffen. Das schreibt das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF in einem neuen Bericht. Veronika Mayer.
5 Jahre Krieg, 5 Jahre Bomben und Zerstörung. 5 Jahre Gewalt und Angst. Jedes dritte syrische Kind, so berichtet UNICEF, kennt nichts anderes. Jedes dritte syrische Kind ist jünger als 5 Jahre alt. Ein Kriegskind. Das Syrien, das seine Eltern einst kannten, wird es nie kennenlernen. Eine Kindheit, wie sie sie verdient hätten, haben diese Kinder bisher nicht gehabt. Fast 7 Millionen Kinder leben allein in Syrien in Armut, sind auf Hilfe angewiesen, auf Überlebenshilfe. Bereits 3-Jährige bettelten oder arbeiteten, um ihre Familie zu unterstützen, schreibt UNICEF. Manche werden zwangsrekrutiert als Kindersoldaten, missbraucht als Kämpferinnen und Kämpfer im Krieg. Und viele, sehr viele, können nicht zur Schule. Allein im vergangenen Jahr seien Dutzende Schulen attackiert worden, mehrere tausend Schulzimmer können nicht mehr benutzt werden, weil sie zerstört sind. Eine Kindheit aber, eine Jugend ohne Bildung, wird zur Jugend ohne Zukunft, zur verlorenen Generation. Genau das aber gilt es zu verhindern, fordert UNICEF und betont, es ist noch nicht zu spät. Denn trotz allem hätten die syrischen Kinder noch Hoffnung auf ein Leben in Würde, ein Leben mit Perspektiven.
Und nun weitere Meldung des Tages mit Andreas Freudig.
Die beschleunigten Asylverfahren sind offenbar erfolgreich. Zu diesem Schluss kommt das Staatssekretariat für Migration in der Auswertung des Asyltestbetriebs in Zürich. Die beschleunigten Verfahren seien nicht nur schneller, sondern auch gerechter und günstiger. Und es gebe weniger Beschwerden, weil negative Asylentscheide nachvollziehbarer seien, so das Staatssekretariat. Der Test in Zürich läuft seit Anfang 2014. In Deutschland schließt die CDU jegliche Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei AfD aus. Das erklärte der Generalsekretär der Christlich-Demokratischen Union, Peter Tauber, im zweiten deutschen Fernsehen ZDF. Das C im Namen seiner Partei CDU setze eine klare Grenze nach rechts, sagte Tauber. Die Partei Alternative für Deutschland hatte gestern in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt mit zweistelligen Ergebnissen den Einzug in die Parlamente geschafft. Die CDU erlitt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schwere Niederlagen. Nach dem gestrigen Anschlag in Ankara hat die türkische Luftwaffe Stellungen der kurdischen PKK im Norden Iraks angegriffen, wie die Armee mitteilte. Über mögliche Opfer der Angriffe ist nichts bekannt. Im Norden Iraks soll sich das Hauptquartier der PKK befinden. Der Anschlag in der türkischen Hauptstadt hatte nach neuen Angaben mindestens 37 Todesopfer gefordert. Türkische Medien berichten, die Behörden hätten offenbar Hinweise, dass kurdische Gruppierungen hinter dem Anschlag stünden. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und Russland haben eine neue unbemannte Mission zum Mars gestartet. Die Rakete mit einem Forschungssatelliten und einem Landemodul an Bord hob planmäßig im Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Das Projekt ExoMars soll den roten Planeten Mitte Oktober erreichen. Ziel der Mission ist es, dort nach Spuren von Leben zu suchen. Mit an Bord der Rakete ist auch eine hochauflösende Kamera, die an der Universität Bern entwickelt worden war. Apotheken in der Stadt Bern sollen künftig Cannabis verkaufen können im Rahmen eines Forschungsprojekts. Dieses ist für Personen vorgesehen, die in Bern wohnen, mindestens 18 Jahre alt sind und bereits Cannabis konsumieren. Am wissenschaftlichen Pilotprojekt für den regulierten Zugang zu Cannabis haben mehrere Schweizer Städte Interesse signalisiert, neben Bern auch Zürich, Genf und Basel. Das Projekt braucht noch die Bewilligung des Bundes. Die Kantone sind verpflichtet, für Strafgefangene genügend Plätze für stationäre therapeutische Massnahmen zur Verfügung zu stellen. Dies fordert das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil. Ansonsten würden die Kantone riskieren, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention zu verstoßen. Das Bundesgericht urteilte über einen Fall aus dem Kanton Aargau. Ein Straftäter hätte dort eine Therapie in einer psychiatrischen Klinik antreten sollen. Weil es in der Klinik aber keinen Platz gab, wurde er ein halbes Jahr in einem Gefängnis untergebracht. Dies verstieß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit, wie das Bundesgericht nun urteilte. Die Baumarktkette Hornbach ruft in der Schweiz mehrere Artikel zurück. Bestimmte Brennholzspalter, Absauganlagen und Bandsägen der Marke Attica seien für die Benutzer hochgefährlich. Verkauft wurden diese von Anfang Dezember bis Mitte Februar in Hornbach-Baumärkten. Teilweise enthalten die Geräte zweipolige anstatt dreipolige Stromstecker, wie das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen meldet. Es drohe ein Stromschlag. Der Langnauer Eishockey-Club SCL Tigers trennt sich per Sofort von Trainer Benoit Laporte. Seine Aufgabe übernimmt bis Ende Saison der Kanadier Scott Beattie, der zuletzt bei FISP in der Nationalliga B tätig war. Nach der deutlichen 4:9-Niederlage gegen Ambrie am Samstag belegen die Emmentaler den vorletzten Platz in der Platzierungsrunde der Nationalliga A. Sie könnten das Heimrecht für die Playouts in den letzten zwei Runden noch an Biel verlieren. Das Wetter. Der Hochnebel liegt bei rund 1700 Metern und lockert sich nur teilweise auf, bei 7 Grad. In den Alpen scheint die Sonne. Morgen hat es teils Nebel, darüber ziehen aus Osten Wolken auf und später folgt teilweise Regen oder Schnee. Im Süden ist es teils bewölkt, teils sonnig, bei 12 Grad.
Wieder Terror, wieder Ankara, wieder viele Tote und wieder Präsident Erdogan, der ankündigt, noch stärker gegen Terroristen vorgehen zu wollen. In der Türkei wiederholt sich die Wiederholung. Und auch die unmittelbare Reaktion des türkischen Präsidenten kennen wir. Er lässt auch nach dem jüngsten Anschlag Stellungen kurdischer Rebellen bombardieren. Irin Maier, Sie berichten für uns über die Türkei. Wenn Erdogan jetzt die PKK bombardieren lässt, muss man davon ausgehen, dass auch die PKK hinter dem Anschlag in Ankara steckt mit den fast 40 Toten?
Die türkische Regierung behauptet dies und sie liefert bereits eine erste Täterbeschreibung von einer angeblich 24-jährigen PKK-Kämpferin aus der osttürkischen Stadt Kars. Das Problem ist nur, dass niemand diese Behauptung nachprüfen kann. Die Regierung hat eine Nachrichtensperre verhängt. Das heißt, es dürfen nur offizielle Erklärungen verbreitet werden. Was man aber sagen kann, dass die PKK keinen der letzten großen Anschläge in Ankara oder in Istanbul verübt hat. Zum Anschlag vor einem Monat in der türkischen Hauptstadt hat sich eine kurdische Splittergruppe bekannt und die anderen Anschläge haben entweder IS oder andere Gruppen verübt.
Also hat Erdogan mittlerweile einfach die Deutungshoheit, er sagt, was ist, auch wenn es nicht so ist?
Präsident Erdogan hat sich diese Deutungshoheit genommen, indem er die Medienfreiheit massiv unterdrückt. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige unabhängige Medien in der Türkei. Und allen kritischen Journalisten, die ihren Beruf frei ausüben, droht der Präsident entweder mit Klagen oder mit Gefängnis.
Einmal Istanbul, dreimal Ankara als Ziele von großen Anschlägen. Das sind wichtige Städte, auch für den Tourismus. Das zeigt doch, Erdogan kann die Sicherheit im Land einfach nicht mehr gewährleisten.
Nein, das kann er nicht, aber er will trotzdem der Bevölkerung weismachen, dass mit noch mehr Eskalation, mit noch brutalerem Krieg gegen die PKK und die Kurden die Anschläge eingedämmt werden können. Er dreht die Spirale also noch schneller und das Resultat ist, dass es noch mehr, dass die Anschläge häufiger werden, mitten in Ankara, mitten in Istanbul. Sie sagen es, der Tourismus leidet extrem, die Wirtschaft und vor allem wird die Bevölkerung ganz stark verunsichert.
Schwächt das auch den Präsidenten?
Nur bei einem Teil, bei der Opposition, bei den Liberalen, bei den Minderheiten wie den Kurden und natürlich auch bei Teilen der Wirtschaft, der Unternehmer. Aber Präsident Erdogan hat immer noch sehr viele Anhänger, die glauben, die Regierung bekämpfe nur den Terror und sei nicht mitverantwortlich an seiner Entstehung.
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise will die EU ja mit der Türkei dealen um Flüchtlinge, mit dem Argument, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat. Entzieht der jüngste Anschlag in Ankara dieser EU-Beurteilung nicht vollends den Boden?
Doch, und ich glaube, in der EU ist ja diese Ansicht höchst umstritten und wahrscheinlich wissen die meisten Regierungen der europäischen Länder, dass die Türkei kein sicherer Drittstaat ist, aber dazu braucht es keine Anschläge wie den in Ankara gestern. Der Krieg gegen die PKK ist auch ein Krieg gegen die kurdische Zivilbevölkerung, das sagen alle wichtigen Menschenrechtsorganisationen, sie belegen es mit Zeugenaussagen und das allein genügt, um zu beweisen, dass die Türkei kein sicherer Drittstaat ist.
Das waren Einschätzungen von Auslandredaktorin Irin Maier. Und so geht's weiter bei uns. Wie haben Sie es so mit der AfD? Deutschland und die Gretchenfrage der Parteien. Bern, Cannabis aus der Apotheke.
Wo ich bei Ihnen komme, gibt's ein grosses Hallo und Stube voll Leute und alle kiffen.
Ja, geht Polos Traum schon bald in Erfüllung? So oder ähnlich. Und schließlich Gas geben im Lada ist einfacher als Gas geben mit dem Lada, die russische Kultmarke in der Krise. Deutschland nach den Landtagswahlen.
Der Wahlabend ist auch eine Zäsur in Deutschland, denn die demokratische Mitte unseres Landes ist nicht stärker, sondern kleiner geworden.
Das sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel gestern Abend nach dem enormen Erfolg der AfD. Aus dem Stand erreichte die rechtspopulistische Partei in den drei Bundesländern zwischen 13% und 24%. Damit steht erstmals seit 1945 rechts des Parteienspektrums eine Partei, eine ernstzunehmende Partei. Wie soll die demokratische Mitte mit dieser AfD umgehen? Zum Beispiel in Pforzheim in Baden-Württemberg, einer AfD-Hochburg. Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli.
Pforzheim vor zwei Wochen. Eine Versammlung der AfD.
Ich begrüße Sie hier in der Bergdorfhalle.
Bernd Grimmer, einst Gründungsmitglied der Grünen, dann Politiker der Freien Wähler und jetzt AfD-Kandidat, begrüßt die Besucher. Unten im Publikum wagt der AfD-Kommunalpolitiker Waldemar Birkle für Pforzheim eine kühne Wahlprognose.
In Pforzheim, da hoffe ich doch, dass wir über 20 kommen.
Heute wissen wir es genauer.
Wir haben in Pforzheim zu meiner eigenen großen Überraschung 24,2% erreicht. Und mit diesem Ergebnis bin ich jetzt direkt gewählt.
Sagt Bernd Grimmer heute Morgen am Telefon. Eine Sensation.
Oh, Entschuldigung, da kommt gerade ein Anruf. Ich bin gerade im Telefoninterview. Geht's in einer halben Stunde nochmal bitte? Ja, danke. Tschüss.
Kein Wunder. Bei diesem Resultat ist Grimmer ein gefragter Mann. Wie sollen die Parteien der Mitte mit der AfD umgehen? Der frühere CDU-Ministerpräsident Erwin Teufel kennt das Problem. 1992 erzielten die rechtsextremen Republikaner wegen der Flüchtlinge aus der Ex-Sowjetunion und Ex-Jugoslawien aus dem Stand 11%. Sein Rezept?
Wir haben Mitglieder der Republikaner im Landtag gegrüßt und auch ein paar Worte gewechselt, wenn man sie gesehen hat. Also sagen wir mal, mitmenschlich anständig behandelt. Aber politisch hat sich niemand auf sie eingelassen, auf keinen Antrag eingelassen, in keine Diskussion eingelassen. Und zwar alle anderen demokratischen Parteien. Und es hat immerhin dann 8 Jahre gedauert, bis die Republikaner wieder ausgeschieden sind aus dem Landtag.
Bernd Grimmer kann noch kein fertiges Gegenkonzept aus der Schublade ziehen.
Da habe ich kein Gegenrezept. Ich hoffe auch sehr, dass es auf diese menschlich doch recht unerfreuliche Art nicht ablaufen wird.
Immerhin, es gibt AfD-Mitglieder mit kommunalpolitischer Erfahrung, auch ehemalige CDU-Mitglieder. Grimmer will sich von den AfD-Fraktionen, die es ja bereits in 5 Landtagen gibt, beraten lassen.
Wir werden uns natürlich beraten lassen. Ich werde recht kurzfristig da Kontakt aufnehmen, werden uns da Tipps geben lassen, werden Seminare veranstalten, zusammensetzen.
Aber Leute mit Erfahrung wie Grimmer hat die AfD nicht viele unter den 22 Gewählten in Baden-Württemberg.
Aber es ist eine Minderheit, ganz klar. Und es werden im Landtag sicher nicht mehr als eine Handvoll Personen sein.
Die siegreiche AfD hat 2 Gesichter. Im Osten sieht sie sich noch immer als Oppositionspartei, obwohl sie in Sachsen-Anhalt aus dem Stand über 24% erzielt hat. Spitzenkandidat André Pockendorf gestern in der ARD.
Im Moment, ist es richtig, haben wir den Anspruch einer starken Opposition. Und Sie müssen eines sehen, wir müssen eines feststellen. Wir sind heute am heutigen Tage Zeuge geworden des Entstehens einer neuen, echten, wahren Volkspartei.
Im Westen präsentiert sich die AfD vor allem in Anführungszeichen als normale Partei. Frauke Petri im ZDF.
Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch ordentliche parlamentarische Arbeit machen wollen. Wir werden Ihnen zeigen, dass wir das können.
Was der AfD in Ost und West gemeinsam ist, sie sieht sich nicht als reine Protestpartei, so wie es die Meinungsforscher analysieren. Die AfD habe eine demokratische, gesellschaftliche Aufgabe, sagte eine sehr selbstbewusste Petri gestern.
Die Politikverdrossenheit beschäftigt uns schon lange, aber wir haben es jetzt geschafft, vor allem Nichtwähler wieder zurück an die Wahlurne zu holen.
Und der Erfolg der AfD ist auch Thema im Tagesgespräch um 1 mit dem deutschen Politologen Gero Neugebauer. Und jetzt ist es 11:11. Berner Kiffer sollen ihr Cannabis in Zukunft in der Apotheke kaufen können, und zwar ganz legal. Die Stadtregierung möchte einen Versuch starten mit 1000 Kifferinnen und Kiffern. Rechtlich bewegt sich die Stadt Bern damit in einem engen Rahmen. Politisch ist der Widerstand groß. Trotzdem möchte Bern den Versuch wagen. Thomas Pressmann.
Wer in der Stadt Bern wohnt, 18 Jahre alt ist, psychisch gesund und keine Medikamente nimmt, soll am Versuch der Stadt Bern teilnehmen können. Denn trotz des Verbots werde viel gekifft und dieser Zustand sei nicht haltbar, finden die Behörden in der Stadt Bern. Anderer Meinung ist das Kantonsparlament, das solchen Projekten den Riegel schieben wollte. Und auch rechtlich ist das Eis dünn. Legal ist dieses Cannabis-Projekt gemäß Rechtsexperten nur, weil es in einem wissenschaftlichen Rahmen geschieht. Die Stadtbehörden haben der Universität Bern den Auftrag für ein Forschungsprojekt vergeben. Dadurch soll das Projekt die hohen rechtlichen Hürden nehmen, gibt Franziska Teuscher von der Berner Stadtregierung zu.
Ich persönlich begrüße auch, dass wir eine wissenschaftliche Begleitstudie eben machen können, weil ich glaube, das Ziel muss sein, dass wir aufzeigen können, sauber wissenschaftlich, wie ist die Situation vorher und wie ist die Situation nachher.
Die Kiffer sollen ihren Stoff legal in Apotheken kaufen können. Bei den Konsumenten seien Apotheken bestimmt akzeptiert, sagt Professor Matthias Ecker von der Universität Bern, der die Studie durchführen wird.
Es besteht ein Vertrauensverhältnis. Es ist auch ein Ort, wo man andere präventive Massnahmen abholen kann, wie zum Beispiel die Grippeimpfung. Also wir denken, es ist ein Ort, der sich eigentlich eignen würde. Und interessanterweise sehen das die Apotheker und Apothekerinnen auch so.
Kiffen sollen die Konsumenten dann zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ein Cannabispass wird sie als Versuchsteilnehmer ausweisen, falls sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Der Stoff soll von heimischen Produzenten stammen, welche schon heute für medizinische Zwecke Hanf anbauen. Auch andere Städte erarbeiten derzeit solche Cannabis-Projekte. Genf will es mit Social Clubs versuchen, Cafés, wo legal gekifft wird. In Basel und Zürich ist noch nicht klar, wie genau legal gekifft werden soll. Die Stadtberner Behörden möchten zusammen mit den anderen Städten in der zweiten Jahreshälfte beim Bundesamt für Gesundheit das Gesuch fürs legale Kiffen einreichen.
Ein Bericht von Thomas Pressmann in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Es ist das Kultauto aus Sowjetzeiten, der Lada. Eine Blechkiste auf vier Rädern, technisch rückständig, aber unverwüstlich. Den Lada-Hersteller Avtovaz gibt es immer noch, doch die Firma steckt in einer schweren Krise. Unser Korrespondent David Nauer über einen russischen Autogiganten auf dem Pannenstreifen.
Das ist er, der Sound, der russische Automobilgeschichte geschrieben hat. Der Ur-Lada, zu Sowjetzeiten unter dem Markennamen «Schiguli» bekannt. Millionenfach haben die Volga-Automobilwerke die Kiste produziert. Unbequem war er, der «Schiguli», sein Motor fürchterlich veraltet und, wir haben es gehört, auch ganz schön laut. Für viele Sowjetbürger ging trotzdem ein Traum in Erfüllung, wenn sie sich das erste Mal auf den engen Fahrersitz zwängten. Endlich mobil, endlich unabhängig. Und der große Vorteil des Ur-Lada: geschickte Handwerker konnten ihn selber reparieren. Komplizierte, überflüssige Elektronik war da nicht verbaut. Bis heute hat der «Schiguli» deswegen eine Fangemeinde. Als unverwüstlich gelten die Karren aus der Vergangenheit und anspruchslos. Nur das Gerücht, ein richtiger Lada fahre auch mit Wodka statt mit Benzin, stimmt nicht. Der Lada-Hersteller, der heute Avtovaz heißt, baut allerdings den «Schiguli» schon lange nicht mehr. Der Autogigant mit Sitz in der Stadt Toljatti an der Volga hat eine ganze Reihe moderner Modelle im Angebot. Vom kleinen Stadtflitzer über den Mittelklassewagen bis zum Crossover, der auch mit den chronisch schlechten russischen Straßen zurechtkommt. So richtig vom Fleck kommt Avtovaz mit seinen neuen Lada-Modellen allerdings nicht. Der Marktanteil bei den Neuzulassungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Nur noch jedes sechste in Russland verkaufte Auto ist ein Lada. Der wichtigste Grund dafür ist der schlechte Ruf, den die Autos «Made in Russia» mittlerweile haben. Das habe auch ich erlebt. Als ich Anfang Jahr als Korrespondent von Radio SRF nach Moskau kam, wollte ich ein Auto kaufen, am liebsten ein einheimisches, einen Lada. Eine kleine Umfrage bei russischen Bekannten entmutigte mich aber ziemlich schnell. «Du willst einen Lada kaufen? Bist du verrückt?», sagte ein Freund. «Lieber einen 10 Jahre alten VW als einen neuen Lada», meinte ein anderer. «Zu unsicher, zu unzuverlässig seien die Autos von der Volga.» Wie gerecht oder ungerecht diese Skepsis ist, sei dahingestellt. Für Lada aber ist der schlechte Ruf ein großes Problem. Der Konzern hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust von über 1 Milliarde Franken gemacht. Dem aus Schweden stammenden Firmenchef Bo Andersen drohte der Rausschmiss. Er hat sich nun entschieden, selber zu gehen. Schon morgen will der Verwaltungsrat einen neuen Lada-Chef ernennen. Es ist ein Höllenjob. Auf dem Spiel steht die Zukunft des größten russischen Autoherstellers.
Und damit direkt weiter zu David Nauer in Moskau. Wir haben es gehört, Chef Bo Andersson muss gehen bei Lada. Hat er denn so viel falsch gemacht als Boss dieses Konzerns?
Eigentlich nicht. Experten hier in Russland sagen, Andersen habe ziemlich viel richtig gemacht. Er hat vor allem massiv in die Qualität der neuen Lada-Modelle investiert. Und zudem hat er den Konzern viel schlanker gemacht. Allein in den letzten 2 Jahren mussten 19.000 Mitarbeiter gehen. Im Kreml ist er mit dieser Politik allerdings nicht gut angekommen und hat sich da ziemlich viele Feinde gemacht.
Jetzt kommt ja ein neuer da ans Steuer. Muss der jetzt wieder ganz viele Leute einstellen, um die Besitzer und auch den Kreml zu besänftigen?
Das wird ihm wahrscheinlich nicht gelingen. Der Konzern schreibt ja nach wie vor riesige Verluste. Aber ein neuer Firmenchef muss wohl mehr Rücksicht nehmen auf die Besonderheiten von Lada. Das Unternehmen gehört ja zum Teil dem russischen Staat und zu einem anderen Teil den Autoherstellern Renault und Nissan. Daraus ergibt sich natürlich ein Interessenskonflikt. Die privaten Eigentümer wollen gute Autos bauen und damit Geld verdienen. Der Staat hat da noch andere Ziele. Er will vor allem Arbeitsplätze erhalten. Und im Fall von Lada ist das ganz besonders wichtig, denn die Stadt Toljatti, wo das Hauptwerk steht, existiert eigentlich fast nur, weil dort eben Lada ist. Also extrem viele Bewohner dieser Stadt arbeiten eben bei Lada. Überspitzt könnte man sogar sagen, wenn es Lada nicht mehr gibt, gibt es Toljatti nicht mehr. Und das will der Kreml natürlich mit allen Mitteln verhindern.
Diese Probleme, die Lada hat in Russland, sind das branchenspezifische Probleme?
Das kann man so sagen. Der ganze Automarkt in Russland schrumpft. Das ist natürlich eine Folge der Wirtschaftskrise. Im letzten Jahr sind in Russland rund 1,6 Millionen Autos verkauft worden. Vor der Krise waren es fast 3 Millionen, also fast doppelt so viele. Und diese Entwicklung ist natürlich auch nachvollziehbar. Wenn die Löhne sinken und die Preise etwa für Lebensmittel steigen, dann sparen die Russen eben da, wo es vielleicht am wenigsten wehtut und kaufen sich erstmal kein neues Auto.
Das sagt unser Russland-Korrespondent David Nauer live im Rendezvous. Und vor eins noch das da. Es ist die größte Messe für Informationstechnik, die CeBIT, die heute in Hannover beginnt. Und der Star dieser Messe ist die Schweiz. Denn, wer hätte das gedacht, die Schweiz ist weltweit führend in Sachen Drohnen. Wie groß das Schweizer Potenzial in der neuen Branche ist, weiß Digitalredaktor Peter Buchmann.
Bei Drohnen denkt manch einer zuerst an ferngesteuerte Helikopter aus China oder vielleicht an die Paketdrohne des amerikanischen Online-Händlers Amazon. Drohnen aus China oder Amerika also, doch erfunden wurden beide Fluggeräte in der Schweiz, erzählt Roland Siegwart, Professor für autonome Systeme an der ETH Zürich.
Zum Beispiel mit diesen kleinen Helikoptern mit 4 Meter Propeller haben wir etwa vor 15 Jahren angefangen, als ich in Lausanne Professor war. Wir müssen wissen, sind wir die Ersten, die das Ding in der Luft hatten.
Die ETH ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Entwicklung von Drohnen geht. An der CeBIT zeigen die ETH-Forscher 2 Fluggeräte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sky, eine große runde Kugel, die gemächlich meditativ wie ein Zeppelin schwebt. Auf der anderen Seite Vingtra, ein schnelles Flugzeug mit großer Reichweite, das wie ein Helikopter startet und landet. Für beide Fluggeräte gibt es verschiedene Anwendungen. Der leichte Ballon Sky könnte schon bald mit Kameras ausgerüstet über großen Menschenmengen in Stadien schweben. Vingtra, das schnelle Flugzeug, könnte über Kornfelder fliegen und Bilder liefern, wo es noch Wasser oder Dünger braucht. Forscherinnen und Forscher tüfteln aber noch an ganz anderen Fluggeräten, an Drohnen, die Menschenleben retten können, indem sie Bilder aus unzugänglichem Territorium liefern, bei der Bergrettung zum Beispiel oder aus einem brennenden Haus. Damit dies möglich ist, müssen Drohnen intelligenter und möglichst selbstständig werden.
Zukünftige Drohnen müssen viel höhere Autonomie haben, die müssen viel selbstständiger können fliegen, dass man wirklich die Systeme gut kann einsetzen, dass es nicht geschulte Piloten oder Leute eigentlich können einsetzen können. Zum Beispiel ein Feuerwehrmann, der dann schnell in das Gebäude fliegen und schauen, ob die Leute drin sind, dass es ganz sicher ist, wo er zuerst hingehen muss. Diese Systeme kommen praktisch unmittelbar jetzt in nächster Zeit auf den Markt.
Eine große Herausforderung für die Wissenschaftler, sagt Roland Siegwart. Drohnen müssen sich im dreidimensionalen Raum orientieren können, auch zwischen Häusern, dort, wo das GPS nicht mehr funktioniert. Und die technischen Hilfsmittel dazu sind beschränkt, denn beim Fliegen zählt jedes Gramm Gewicht. Doch gerade in dieser komplexen Technologie, die in den Drohnen steckt, sieht Roland Siegwart eine Chance für die Schweiz.
Zum einen ist eine Kombination zwischen Intelligenz von den Systemen und gleichzeitig ist es gleich ein Präzisionsgerät. Da ist auch die Schweiz prädestiniert.
Präzise Mechanik aus der Uhren- und Maschinenindustrie, intelligente Steuerung dank Spitzenforschung an der ETH. Die Schweiz hat das Potenzial, im grossen Stil Drohnen zu produzieren, sagt Roland Siegwart. Damit das möglich ist, braucht es Investoren. Investoren, die bereit sind, in Start-up-Firmen zu investieren, die bereit sind, ein Risiko auf sich zu nehmen, meint Roland Siegwart. Haben solche Firmen Erfolg, so schaffen sie Arbeitsplätze. Das ist nicht bloß Zukunftsmusik, sondern bereits Realität. Die amerikanische Firma GoPro hat kürzlich das Schweizer Start-up-Unternehmen Skybotics aufgekauft, eine Firma, die auf Drohnentechnologie spezialisiert ist. Und bereits heute exportiert die Firma Sensefly im grossen Stil teure Drohnen ins Ausland. In dem Sinne ist die Schweiz bereits heute ein Drohnenland.
13 Uhr, gleich im 1. und 4. die AfD in Champagnerlaune, Merkels CDU eher weniger. Der Triumph der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland schüttelt das Parteiensystem in Deutschland ganz schön durcheinander. Unser Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andreas Freudig.
Die schnelleren Asylverfahren sind offenbar erfolgreich. Auswertungen des Testbetriebs in Zürich zeigen laut dem Bund, die Verfahren sind nicht nur schneller, sondern auch gerechter und günstiger. In Genf hat eine neue Verhandlungsrunde zu Syrien begonnen. Der UNO-Sondergesandte der Mistura warnte vor den Gesprächen, ein Scheitern könnte den Krieg verschlimmern, einen Plan B gebe es nicht. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA und Russland sind auf dem Weg zum Mars. Sie haben eine neue unbemannte Mission dorthin gestartet. Auf dem Mars suchen sie nach Spuren von Leben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.